Also die Deutschen machten sich da eigentlich, ja, möchte ich sagen, fast schon einen Spaß draus, immer wieder kleine Einheiten in die Zone zu entsenden. Das waren dann manchmal Reichswehrkapellen beispielsweise, die bei Beerdigungen gespielt haben, die dann in Uniform aufgetreten sind, was sie nicht hätten tun dürfen. Es gab immer wieder Geländeübungen von paramilitärischen Einheiten, von der SA, vom Stahlhelm oder ähnlichen Wehrverbänden, die dann dort Landesverteidigung geübt haben. Und die Franzosen haben das dann schon immer wieder mitbekommen und gesehen und haben das auch als Verstoß gegen die entmilitarisierte Zone aufgefasst, wahrgenommen, konnten aber nichts tun, weil die Verstöße immer so klein waren, so gering, dass es eben keine offenkundigen Verstöße waren, die jetzt sofortige Maßnahmen unter den Bestimmungen des Locarno-Pakts ja hätten rechtfertigen können.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Alexander Wolz anlässlich des kommenden Jahrestages über die Remilitarisierung des Rheinlandes im März 1936. Wir schauen darauf, wieso das Rheinland überhaupt demilitarisiert worden war, welche Maßnahmen die deutsche NS-Führung plant und schließlich durchführte, um die Wehrmacht hier wieder zu etablieren. Und auch, warum es nicht zu einer scharfen Gegenreaktion der vorherigen und späteren Kriegsgegner Frankreich und Großbritannien kam. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. Ich begrüße an dieser Stelle meinen neuen Unterstützer Stefan bei Steady. Und ich danke Lukas für seine Spende bei PayPal. Herr Wolz ist neu zu Gast und schildert zunächst seinen Weg zum Thema, bevor wir mit der Vorgeschichte der Remilitarisierung des Rheinlandes einsteigen. Diese Folge soll übrigens Teil einer geplanten Reihe zum Weg in den Zweiten Weltkrieg werden. Inhaltlich verknüpfte Folgen findet ihr wie gewohnt in der stets aktuell gehaltenen Liste in den Shownotes. Damit ist auch genug der Vorrede. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Januar 2026.
Mein Name ist Alexander Wolz. Ich habe in Würzburg Geschichte und Volkskunde studiert. Zunächst auf Magister, habe da über die Machtergreifung in meinem Heimatort gearbeitet und habe dann in Würzburg auch promoviert und genau über das Thema, um das es heute geht, nämlich die Remilitarisierung des Rheinlandes 1936. Das Thema ging, wie so oft, glaube ich, aus der Beschäftigung mit dem Thema aus dem Hauptseminar hervor, mit meinem Doktorvater damals. Das war ein Hauptseminar zur Außenpolitik des Dritten Reiches 1933 bis 1939. Und da hatte natürlich auch die Rheinlandkrise eine prominente Rolle gespielt. Und damals fiel dann das Stichwort, ja, so ganz klar ist eigentlich gar nicht, ob die deutsche Rechtsthese, die dann zur Kündigung von Locarno-Pakt geführt hat, stichhaltig wäre. Das sei noch gar nicht untersucht worden und das wäre doch mal ein schönes Thema für eine Promotion. Und das habe ich dann übernommen und habe dann in den folgenden Jahren intensiv zu diesem Thema geforscht. Also der 7. März 1936 hat mich dann über viele, viele Jahre begleitet. Bin dann allerdings nach der Promotion in den staatlichen Archivdienst von Bayern gegangen, war zunächst in München und in Coburg tätig und bin seit 2021 der Leiter des Staatsarchivs Würzburg. Das Archiv heißt allerdings jetzt seit wenigen Wochen Staatsarchiv Kitzingen. Wir ziehen gerade um an einen neuen Standort, Kitzingen am Main, den wir dann hoffentlich im Sommer 2026 eröffnen können. Tatsächlich hat mich das Thema Rheinlandkrise aber seit der Promotion nicht mehr losgelassen. Ich habe mich da auch so nebenher immer wieder damit beschäftigt, habe weiter dazu geforscht, einfach weil es mich interessiert hat. und habe auch immer wieder die Gelegenheit gehabt, ja, mal dazu zu schreiben oder kleine Aufsätze zu veröffentlichen. Und insofern ist das eigentlich so immer noch mein zentrales Thema, wenn man so will, meiner historischen Ausbildung.
Dann fangen wir da vorne in der Ereignisgeschichte an. Um das Rheinland irgendwann zu remilitarisieren, muss es ja erst einmal demilitarisiert sein. Warum war das so?
Also die Entmilitarisierung des Rheinlands geht ja ganz zentral auf den Versailler Vertrag zurück. Der Versailler Vertrag war ganz entscheidend geprägt nach dem Ersten Weltkrieg vom französischen Sicherheitsinteresse. Die französischen Politiker hatten das eine große Ziel, dass von deutschem Boden aus nie mehr ein Angriff auf Frankreich ausgehen sollte. Und insofern hat man in den Versailler Vertrag eine ganze Reihe von Maßnahmen reingeschrieben, die Deutschland insbesondere militärisch schwächen sollten. Also das war zum einen die Abrüstung Deutschlands. Deutschland durfte nur ein 100.000 Mannheer besitzen, nur eine kleine Flotte, keine Luftwaffe. Und insofern wurde natürlich auch das Rheinland und das Ruhrgebiet dann entsprechend vom Versailler Vertrag tangiert, indem zum einen das Rheinland für mehrere Jahrzehnte besetzt sein sollte durch französische, belgische und englische Truppen und zum zweiten das linksrheinische Gebiet und ein Streifen rechts des Rheins in einer Tiefe von 50 Kilometern entmilitarisiert sein sollte. Das bedeutete, Deutschland durfte in dieser Zone keine militärischen Festungen aufbauen und unterhalten und es durften dort keine Truppen stationiert sein. Das Ganze wurde durch den Artikel 44 des Versailler Vertrags dann nochmal besonders abgesichert, weil es dort hieß, jeder Verstoß gegen diese Bestimmung der Entmilitarisierung sollten als eine Störung des Weltfriedens angesehen werden und sollten sozusagen eine unmittelbare Gegenreaktion der gesamten Welt, wenn man so will, gegen Deutschland dann beinhalten. Ursprünglich hatten die Franzosen ein bisschen andere Planungen in dieser Hinsicht. Man wollte sich vor Deutschland absichern, insbesondere durch einen amerikanisch-britischen Garantiepakt. Also die ursprüngliche Planung lief eigentlich darauf hinaus, dass die Amerikaner und die Briten den Franzosen eine ewige Garantie gegen einen deutschen Angriff geben sollten. Das hat sich aber zerschlagen und insofern war dann die Entmilitarisierung die zweitbeste Lösung, die man dann umgesetzt hat. Die Idee hinter dieser Zone war ja zum einen, dass Deutschland an der Westgrenze kein Militär haben durfte, da auch keinen militärischen Aufmarsch ins Werk setzen konnte, von dem aus man dann Frankreich hätte angreifen können. Und umgekehrt bot die ungesicherte Flanke aber immer die Möglichkeit für Frankreich, durch schnelle Vorstöße, die eben von deutschen Kräften dann nicht aufgehalten werden konnten, schnell und tief ins Deutsche Reich einzudringen und somit immer die Möglichkeit zu haben, ohne größere kriegerische Verwicklungen, durch schnelle Vorstöße das Reich wieder zur Raison zu bringen oder Ähnliches, wenn das Deutsche Reich irgendwie Dinge machen sollte, die dem französischen Sicherheitsinteresse entgegenstehen sollten.
Da Sie eben in der Vorstellung schon diese Frage nach der Gültigkeit oder des Umfangs von diesem Locarno-Vertrag erwähnt haben, können Sie auch den in diesem Kontext noch einmal kurz darstellen, welche Bedeutung der für das Rheinland und die militärische Präsenz Deutschlands dort hatte?
Genau, die entmilitarisierte Zone war zunächst, wie dargestellt, das Ergebnis des Versailler Vertrags und hatte in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg auch diese Funktion, wie sie sich die Franzosen vorgestellt haben, sehr gut erfüllt. Also immer dann, wenn Deutschland mit seinen Reparationszahlungen im Rückstand war beispielsweise, dann sind französische Einheiten in diese entmilitarisierte Zone eingefallen, haben dann zeitweise deutsche Städte besetzt, um Deutschland eben wieder auf Linie zu bringen. Auch der Ruhrkampf 1923 zum Beispiel kann man in der Linie sehen, weil natürlich ein französischer Einmarsch an der Stelle sehr einfach und schnell ins Werk zu setzen war, weil die Deutschen einfach keine Truppen vor Ort hatten, um diesem Einmarsch irgendwas entgegenzusetzen. Und insofern haben die Deutschen das sehr genau beobachtet und haben das eigentlich sehr schnell festgestellt, dass das so ein bisschen die offene Flanke ist. Und solange es diese entmilitarisierte Zone geben würde, würde man immer französischen Einmärschen jederzeit und ungebremst ausgesetzt sein. Insofern war die deutsche Politik eigentlich zu einem sehr frühen Stadium schon darauf ausgelegt, Änderungen in diesen Bestimmungen der entmilitarisierten Zone irgendwie vertragsmäßig umzusetzen. Also, dass man die Zone nicht ohne weiteres abschaffen würde können, das war den deutschen Politikern sehr klar. Da gab es ja auch parallel eben noch in den 20er Jahren die Besetzung der drei Rheinzonen. Also es waren ohnehin alliierte Soldaten im Land. Aber man hat zumindest versucht, in irgendeiner Form vertragsmäßige Besserungen einzubauen. Und hier nimmt der Vertrag von Locarno aus dem Jahr 1925 eine ganz entscheidende Position ein. Der Vertrag von Locarno war zunächst mal ein sogenannter Nicht-Angriffspakt zwischen Frankreich, Belgien auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen Seite. Man hat also sich dazu bekannt, die Westgrenze Deutschlands in dem Fall nicht kriegerisch verändern zu wollen. Das war zunächst mal ein Nicht-Angriffspakt. Der wurde aber dann durch die Garantiemächte England und Italien nochmal zu einem Garantiepakt aufgewertet, indem dieser Nicht-Angriffspakt von den beiden Garantiemächten dann überwacht worden ist. Den Franzosen war an der Stelle ganz wichtig, nicht nur die Westgrenze Deutschlands für unveränderlich zu erklären, sondern eben auch den Zustand der entmilitarisierten Zone. Und dem konnte sich die deutsche Diplomatie nicht entziehen. Also das hätte man gern natürlich anders gesehen, aber im Grunde gab es da keine Alternative, dass auch bestimmt wurde in Locarno schon die Verletzung der entmilitarisierten Zone durch deutsche Truppen sei ein Verstoß gegen den Locarno-Pakt und würde so dann die Garantiemächte England und Italien auf den Plan rufen und eine entsprechende Gegenmaßnahme erforderlich machen. Den Deutschen ist es aber gelungen, insofern in Locarno eine Abschwächung dieser Bestimmungen einzubauen, indem es im Locarno-Vertrag hieß, nur eine offenkundige Verletzung der entmilitarisierten Zone solle eine automatische Gegenreaktion der anderen Mächte hervorrufen. Also das war die deutliche Erleichterung zu den Bestimmungen im Versailler Vertrag, wo es hieß, jede Verletzung der Zone sei eine Störung des Weltfriedens und könne militärische Gegenmaßnahmen erforderlich machen. Im Locarno-Vertrag hieß es, nur noch offenkundige Verletzungen würden eine solche Gegenmaßnahme rechtfertigen. Und das war natürlich schon eine deutliche Abschwächung dieser Artikel. Und genau darum drehte sich dann in den folgenden Jahren auch diese ganze Diskussion um den Locarno-Vertrag. Die Franzosen merkten dann so in den folgenden Jahren, auf was sie sich da eigentlich eingelassen hatten und fanden diese Regelung so ein bisschen als, wie sie immer sagten, Lücke im Locarno-Vertrag. Das Problem war ja, dass die Besetzung der Rheinlandzone in den drei Zonen war ja nach 10 bzw. 15 Jahren zu beenden. Also die Besetzung durch alliierte Truppen, das war ja in vornherein nur eine zeitliche Maßnahme. Aber es wurde dann ziemlich schnell klar, dass diese Entmilitarisierungsbestimmungen eigentlich im Grunde genommen nur sinnvoll kontrolliert und überwacht werden konnten, solange eben französische Truppen da irgendwie vor Ort waren. Und in dem Moment, wo die sich eben Stück für Stück zurückzogen, das war in der Kölner Zone 1925 schon der Fall und dann 1930 im restlichen Rheinland, wird es eigentlich immer schwieriger, diesen Zustand der Entmilitarisierung zu kontrollieren für die Franzosen. Und das wussten die Deutschen natürlich auf der anderen Seite. Und infolge von Locarno entstand eigentlich so ein Katz-und-Maus-Spiel in der entmilitarisierten Zone. Also die Deutschen machten sich da eigentlich, ja, möchte sagen, fast schon einen Spaß draus, immer wieder kleine Einheiten in die Zone zu entsenden. Das waren dann manchmal Reichswehrkapellen beispielsweise, die bei Beerdigungen gespielt haben, die dann in Uniform aufgetreten sind, was sie nicht hätten tun dürfen. Es gab immer wieder Geländeübungen von paramilitärischen Einheiten, von der SA, vom Stahlhelm oder ähnlichen Wehrverbänden, die dann dort Landesverteidigung geübt haben. Und die Franzosen haben das dann schon immer wieder mitbekommen und gesehen und haben das auch als Verstoß gegen die entmilitarisierte Zone aufgefasst, wahrgenommen, konnten aber nichts tun, weil die Verstöße immer so klein waren, so gering, dass es eben keine offenkundigen Verstöße waren, die jetzt sofortige Maßnahmen unter dem Bestimmung des Locarno-Pakts ja hätten rechtfertigen können. Das ging immer so hin und her. Die Franzosen gingen dann zu den Engländern und sagten, ja, die Deutschen, die haben da wieder Verstoß gemacht. Da war wieder eine kleine Einheit dort und hat dieses und jenes gemacht. Und die Engländer waren dann schon irgendwann genervt eigentlich von diesem ganzen Zustand und waren zunehmend unzufrieden, auch mit der entmilitarisierten Zone. Und das war genau die Entwicklung, die die Deutschen eigentlich anstoßen wollten, dass man insbesondere den Engländern eben der Garantiemacht Locarnos die Zone mehr und mehr versucht madig zu machen, dass die Engländer dann früher oder später selbst auf die Idee kommen würden, dass man die Zone eigentlich nicht weiter erhalten möchte.
Aber ich habe das gerade richtig verstanden, bereits während der Weimarer Republik, also auch schon während der demokratischen Phase Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg, wird diese Demilitarisierung zumindest mal angetestet.
Ja, das kann man durchaus so sehen. Also das ist keine Entwicklung, die dann 1933 unter den Nationalsozialisten losgetreten wird. Das läuft also schon lange vorher. Das läuft schon unter den demokratischen Regierungen der Weimarer Zeit. Natürlich verdeckt. Das sind alles Dinge, die natürlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen, aber im Grunde wird da schon ausgetestet, wie weit können wir gehen in der entmilitarisierten Zone an der Westgrenze. Das Ganze muss man ein bisschen parallel sehen, auch zu den grundsätzlichen Aufrüstungsbemühungen des Deutschen Reiches. Also auch hier ist es ja so, dass die deutsche Aufrüstung, die dann natürlich nach 1935, 1936 richtig Fahrt aufnimmt, dass die auch nicht das Ergebnis der Nationalsozialisten zunächst mal gewesen ist, sondern natürlich lange vorher schon geplant war und auch ins Werk gesetzt wurde. Also am bekanntesten sind natürlich diese Geheimrüstungen in Russland, wo die deutsche Reichswehr schon in den 1920er Jahren mit der Roten Armee zusammenarbeitet, um dann in Russland irgendwelche Rüstungszentren aufzubauen, irgendwelche Testzentren, wo Reichswehreinheiten trainieren können. Aber auch diese ganzen Aufrüstungspläne, also dass man sagt, wir wollen eigentlich wegkommen von diesem 100.000 Mann her, was uns der Versailler Vertrag vorschreibt, sondern wir wollen entsprechend aufrüsten und ein schlagkräftiges Heer aufstellen, wir wollen entsprechende Seestreitkräfte entwickeln, wir wollen Luftstreitkräfte haben. Das sind natürlich alles Planungen, die Militärs schon seit Ende der 1920er Jahre eigentlich verfolgen. Zunächst heimlich, dann aber immer offener auch zur Geltung bringen. Und genau in diesem Rahmen kommt natürlich dann die entmilitarisierte Zone auch aufs Tableau, weil relativ früh klar ist, dass man diese ganzen großen Aufrüstungspläne eigentlich nur umsetzen kann, wenn man letztlich auch über dieses Gebiet im Rheinland verfügen kann.
Dann gehen wir doch jetzt in die Zeit nach 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Und können Sie da erst einmal so die allgemeine Aufrüstung im Rahmen der NS-Ideologie schildern, bevor wir dann zur tatsächlichen Remilitarisierung des Rheinlands kommen?
Also die Aufrüstung, die Militärs in der Reichswehr, wie gesagt, schon seit einiger Zeit verfolgten, erlebten dann unter den Bedingungen des Dritten Reiches natürlich nochmal einen enormen Schub und eine enorme Beschleunigung. Hitler rief ja bereits wenige Tage nach seiner Amtserhebung am 3. Februar 1933 die führenden Reichswehrgeneräle zu sich und gab im Grunde die Parole aus, das Deutsche Reich müsse seine Wiederwehrhaftmachung erlangen und das in kurzer Zeit. Also im Grunde sollten fortan alle Geldströme, alle Anstrengungen, wenn man so will, in die Aufrüstung hineingelenkt werden, um das Deutsche Reich dann innerhalb von wenigen Jahren kriegstauglich zu machen. Und das war natürlich für die Militärs eine wunderbare Sache. Diese ganzen Planungen, die man eh schon hatte, die aber immer so ein bisschen gebremst waren unter den Bedingungen der Weimarer Republik, auch im Verhältnis zum Auswärtigen Amt, wo man eigentlich sehr, sehr gebremst hat, wo man versucht hat, einen völkerrechtsgemäßen Status durchaus aufrechtzuerhalten. Diese Geschichten fielen jetzt alle weg. Also die Militärs hatten im Grunde die volle Rückendeckung des Regimes, jetzt die Aufrüstung in einem ungebremsten Tempo durchführen zu können. Dazu kam, dass schon kurz vor dem Dritten Reich eigentlich diese entscheidenden Daumenschrauben, die den Deutschen noch angelegt waren, ja schon weggefallen waren. Also 1932 sind sowohl die Reparationsverpflichtungen für das Deutsche Reich weggefallen auf der Konferenz von Lausanne, als auch letztlich die Abrüstungsbestimmungen in ihrer strengsten Auslegung, sage ich jetzt mal. Und zwar im Dezember 1932 in der sogenannten Genfer Erklärung. In der Genfer Erklärung wurde dem Deutschen Reich grundsätzlich die Erlaubnis zur Aufrüstung erteilt von der internationalen Gemeinschaft, vom Völkerbund, wenn man so will. Das hat damit zu tun, dass die Abrüstung Deutschlands, und so stand es ja im Versailler Vertrag, immer den Auftakt bilden sollte für eine allgemeine und weltweite Abrüstung sozusagen. Also darauf beriefen sich ja die Deutschen dann immer in allen Verhandlungen, dass eigentlich im Versailler Vertrag drin stand, ja, Deutschland wird abgerüstet nach dem Ersten Weltkrieg, aber das Ganze soll gefolgt sein von der Abrüstung der anderen Staaten, Frankreich, Polen, Russland, England, wie sie alle hießen. Aber gerade Frankreich setzte natürlich überhaupt nicht auf Abrüstung. Im Gegenteil, dieses ganze Sicherheitsbedürfnis Frankreichs vor dem deutschen Angriff, was sich eben niederschlug im Versailler Vertrag, war ja flankiert auf der anderen Seite von einer enormen Aufrüstung und insbesondere von der Anlegung eines riesigen Festungsgürtels an der französischen Ostgrenze, der sogenannten Maginot-Linie. Also man hat sich ja da innerhalb oder hinter einem riesigen Verteidigungswall versteckt, um eben künftig sicher vor deutschen Angriffen zu sein. Und die Deutschen argumentierten dann eben, ja, das kann ja nicht sein, wenn im Versailler Vertrag drinsteht, alle Staaten rüsten ab, das Deutsche Reich sei sozusagen in Vorleistung gegangen, warum rüsten jetzt die anderen Staaten nicht ab? Und wenn sie dies nicht tun, das war dann die deutsche Argumentation, die dann in der Genfer Erklärung letztlich zum Erfolg führte, wenn die anderen Staaten nicht abrüsten, dann müsse man doch Deutschland auf der anderen Seite wieder die Erlaubnis geben, seinerseits wieder aufzurüsten. Und genau das war die Situation, als eben Hitler Reichskanzler wurde 1933. Also grundsätzlich war die Erlaubnis für das Deutsche Reich auch, sagen wir mal, unter Versailles, unter den völkerrechtlichen Bedingungen, da wieder Aufrüstungsmaßnahmen in Gang zu setzen. Das sollte natürlich alles in einem völkerrechtlich vereinbarten Rahmen stattfinden. Ist klar, im Rahmen des Völkerbunds sollte da eigentlich eine entsprechende Abrüstungskonvention zunächst geschlossen werden, die dann allen Ländern letztlich vorschrieb, wie viel Truppen sie unterhalten dürften, welche ja, Stärken da erlaubt waren. Und im Grunde zielte die deutsche Taktik auf dieser Abrüstungskonferenz, die es eben 1933 dann noch in Genf gab, darauf ab, das Ganze so an die Wand fahren zu lassen, um eben letztlich keinen völkerrechtlichen Vertrag zu haben, der die Aufrüstung irgendwo bestimmt, sondern letztlich durch das Scheitern der Konferenz einen Freibrief zu erhalten, die Aufrüstung in dem Maß durchzuführen, wie es eben die deutsche Reichswehr, wie gesagt, schon seit Ende der 1920er Jahre geplant hat. Das war genau die Situation eben das ganze Jahr 1933 hindurch. Bekanntermaßen endete diese Geschichte dann im Oktober 1933, als Hitler eben verkündete, nicht nur aus der Abrüstungskonferenz austreten zu wollen, sondern gleichzeitig aus dem Völkerbund austrat. Also das war dann im Grunde von Seiten Deutschlands der große Cut, wo man gesagt hat, wir glauben nicht länger daran, dass es eine international vereinbarte Abrüstungskonvention geben kann, sondern wir verlassen die Konferenz, wir nehmen jetzt die Sicherheit wieder selbst in die Hand und wollen die Sicherheit Deutschlands künftig durch militärische Mittel absichern. Das war natürlich in dem Moment, also im Herbst 1933, eine sehr gefährliche Aktion, weil die Deutschen ja noch keine ausreichenden Truppenstärken hatten in dem Moment. Also die Diplomaten im Auswärtigen Amt, die sprachen dann immer von der sogenannten Gefahrenzone, die es zu durchschreiten gelte für das Deutsche Reich. Also die Gefahrenzone, die im Grunde genommen dauerte von dem Augenblick an, wo man alle internationalen Sicherheitskonventionen, alle internationalen Sicherheitsregelungen, die man noch hatte, über Bord wirft, aber selber noch nicht über die Möglichkeiten verfügt, in militärischer Hinsicht die Sicherheit allein auf militärischer Basis zu gewährleisten. Also das brauchte ja ein paar Jahre, sagen wir mal, vom Beschluss der Aufrüstung bis dann eine effektive Heeresstärke, Armeestärke dann auch da war. Und diese Gefahrenzone galt es eben zu überbrücken. Das war im Grunde bei den ganzen Plänen von Hitler, der Reichswehr, war das so ein bisschen die Achillesferse. Und der neuralgischste Punkt innerhalb dieser Situation, innerhalb dieser Achillesferse, wenn man so will, war dann eben wiederum die entmilitarisierte Zone. Also da sieht man eigentlich wie im Brennglas diese ganzen Schwierigkeiten, die diese Konzeption eben hatte, dass man sagt, man zieht sich einerseits raus aus allen internationalen Verpflichtungen, allen Sicherheitsgarantien, die wir noch hatte, insbesondere im Völkerbund. Also der Völkerbund sagt ja, dass kein Staat den anderen angreifen konnte. Davon hat ja Deutschland dann auch lange Zeit profitiert. Und andererseits hatte man eben keine effektive Möglichkeit, sagen wir mal, sich gegen französische Angriffe, insbesondere im Westen, eben zu verteidigen, weil die entmilitarisierte Zone eben da war. Man hat dann zwar, wie gesagt, schon in den 20ern angefangen, da schon Dinge heimlich zu machen. Also man sprach dann teilweise auch von einer kalten Militarisierung. Also dass diese Zone, sagen wir mal, 1933 völlig frei von deutschen Truppen, von deutschen Streitkräften gewesen sei, das braucht man sicher nicht annehmen. Also da hat es sicher auch in der einen oder anderen Form klandestine Dinge gegeben. Man hat ja versucht, sehr viel mit Polizeikräften zu arbeiten beispielsweise oder eben auch mit paramilitärischen Verbänden. Also die Reichswehr hat in der entmilitarisierten Zone beispielsweise sehr, sehr intensiv mit der SA von Röhm zusammengearbeitet und hat da paramilitärische Verbände aufgebaut und unterhalten, auch mit Mitteln der Reichswehr, um gegebenenfalls, falls die Franzosen eben zu einem Einmarsch ansetzen sollten, da auch einen gewissen militärischen Puffer zu haben. Also man war sicher nicht ganz so schutzlos, wie man es dann immer dargestellt hat.
Der Bruch des Versailler Vertrags, die Besetzung des remilitarisierten Rheinlandes, muss ja für Deutschland auch eine gewisse außenpolitische Gefahr dargestellt haben. Wie war denn die Entscheidungsfindung innerhalb des NS-Regimes, dass man sich dann entschlossen hat, diesen Schritt und zu diesem Zeitpunkt dann auch wirklich durchzuziehen?
Also die entmilitarisierte Zone, wie dargestellt, war ja schon lange im Fokus der Militärs. Also die Militärs in Deutschland, die Reichswehr, später Wehrmacht, das waren eigentlich die Ersten, die intensiv drauf gedrängt haben, die entmilitarisierte Zone abzuschaffen. Also das ist, liegt ganz klar in der Konsequenz dieser Planungen, die eben seit der Ende der 20er Jahre liefen. Und die Militärs haben eigentlich bei jeder Gelegenheit gegenüber dem Auswärtigen Amt, gegenüber Hitler, aber dann teilweise auch gegenüber ausländischen Stellen immer wieder angemahnt, wir brauchen diese Zone muss abgeschafft werden, das ist eine einseitige Belastung für das Deutsche Reich und letztlich würden diese ganzen Rüstungsplanungen an einem Punkt X, das hat man immer so für das Jahr 1937 vorgesehen gehabt, würden die sozusagen in Konflikt kommen und man bräuchte dann die Zone. Das hat ja immer zweierlei Gründe, wenn man so will. Zum einen ging es ja um die Aufrüstung generell. Man wollte ein großes Heer schaffen, ein motorisiertes Heer mit einer starken Panzerwaffe. Da hat man einfach die Ressourcen aus dem Rheinland gebraucht. Das war ja der erste Punkt, dass man sagt, ich kann auf die Ressourcen des Rheinlands zurückgreifen, die Menschen, die dort sind, die kann ich im Rahmen der Wehrpflicht für mein neues Heer übernehmen. Ich habe die Rüstungsschmieden im Ruhrgebiet, die ja traditionell dort angesiedelt waren, die man für, ja, mehr oder weniger vergeblich versucht hat, dann ins Landesinnere auch zu verlegen. Das waren alles keine tauglichen Mittel. Also im Grunde war klar, früher oder später musste man auch diese ganzen Ressourcen des Rheinlands für die Aufrüstung fruchtbar machen. Und das Zweite ist die Landesverteidigung. Also die Landesverteidigung, insbesondere dann gegen Frankreich, vielleicht Klammern Belgien, konnte man im Grunde genommen nur sinnvoll ins Werk setzen, wenn man in der Lage war, auch die entmilitarisierte Zone wieder mit Truppen zu belegen und dort ja, Garnisonen aufzustellen, militärische Festungen aufzubauen etc. Also mit den Maßnahmen, die man bisher gemacht hatte, eben so heimliche Truppen, heimliche Verbände, da würde man die französische Armee also nicht effektiv aufhalten können. Insofern waren die Militärs immer drauf und dran, haben gesagt, wir brauchen diese Zone, egal, koste es, was es wolle. Auf der anderen Seite hat man Hitler nach 1933. Hitler hat, so schätze ich das ein, eigentlich von den ganzen vertraglichen Aspekten, die da rund um die Zone gewirkt waren, also Versailler Vertrag, die Bestätigung der Zone im Locarno-Vertrag, dann die ganzen politischen Auseinandersetzungen infolge von Locarno, diese ganzen völkerrechtlichen Zusammenhänge, sagen wir, wenig verstanden. Er hat natürlich gesehen, okay, die Militärs fordern die Zone, sie brauchen die Zone für die Aufrüstung. Die Aufrüstung war das kardinale Ziel für Hitler. Insofern musste er dieses natürlich unterstützen. Hitler hat auch zweitens verstanden, dass die entmilitarisierte Zone auch wirtschaftlich natürlich ein Nachteil war für dieses Gebiet, also wie gesagt für das Ruhrgebiet, wo man viel Industrie absiedeln musste, wo es schwer war, neue Industrie anzusiedeln. Es gab durchaus gewisse Notlagen, weil man das sicher dann immer im Einzelnen sich anschauen muss, aber eine gewisse Notlage, die durchaus mit der Entmilitarisierung in einem Zusammenhang stand. Und er hat drittens gesehen, dass die entmilitarisierte Zone natürlich eine einseitige Belastung für das Deutsche Reich war, die dem Deutschen Reich in Versailles aufoktroyiert wurde und insofern eine Kündigung oder eine einseitige Maßnahme, Beendigung dieses Zustands natürlich, sagen wir mal, wunderbar in propagandistischer Weise ausgenutzt werden konnte. Also eine Sache, die dann ja 1936 auch passiert ist. Hitler hat es ja dann mit einer großen Reichstagsrede verbunden, hat sich da vor aller Welt losgesagt von diesen Fesseln von Versailles, hat die deutsche Gleichberechtigung verkündet, hat das Ganze mit Reichstagswahlen am 29. März 1936 verbunden, die ja ein unglaublicher Erfolg wurden auch. Und so ähnlich haben es auch viele seiner engsten Berater gesehen, Ribbentrop, Göring, Goebbels, die Anfang 1936 im Umfeld von Hitler auftauchen und ihn da beraten, sehen eigentlich insbesondere diesen propagandistischen Effekt der Remilitarisierung. Bleibt als letztes so ein bisschen das Auswärtige Amt. Das Auswärtige Amt war immer die Stelle im Deutschen Reich, und das geht auch schon weit zurück bis in die 20er Jahre, die eigentlich immer davor abgeraten hat, die entmilitarisierte Zone vorschnell zu kündigen, aufzuheben und insbesondere in einer einseitigen Aktion aufzuheben, die eben dann größere Folgen nach sich ziehen musste. Und das Argument war eigentlich immer, dass die entmilitarisierte Zone eben im Locarno-Vertrag festgeschrieben war und dass in dem Moment, wo Deutschland an diese Klauseln der Zone gehen würde, damit auch der Locarno-Vertrag hinfällig werden würde. Der Locarno-Vertrag war aber aus Sicht des Auswärtigen Amts die einzige und die letzte Sicherheitsgarantie, die man eben noch hatte gegenüber einem französischen Angriff. Wie dargestellt, die Militärs wollten im Grunde alle völkerrechtlichen Verpflichtungen loshaben und haben gesagt, wir gründen unsere Sicherheit allein auf unserer Militärmacht. Das war auch eine Sache, die man Hitler sehr gut vermitteln konnte. Also Hitler war genau auf dieser Schiene und war bereit, das so zu tun. Aber die Diplomaten im Auswärtigen Amt sagten, ja, aber solange wir eben nicht stark genug sind, solange wir uns in dieser sogenannten Gefahrenzone befinden, brauchen wir irgendwie einen letzten Rest an vertraglichem Schutz. Und das war eben nach Lage der Dinge, nachdem er auch aus dem Völkerbund rausgegangen ist, eben nur noch der Locarno-Pakt. Das war der einzige Vertrag, der irgendwie noch andere Mächte an das Schicksal Deutschlands gebunden hat, wenn man so will, eben insbesondere England als Garantiemacht. Und insofern waren die Diplomaten da immer sehr, sehr vorsichtig. Und es zeigen auch die Akten 1933, 1934, noch bis ins Jahr 1935 hinein, wenn die Militärs wieder auf die Remilitarisierung gedrängt haben, wenn Hitler in seiner Sprunghaftigkeit dann mal wieder auf die Zone kam und meinte, ja, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt da und jetzt wird die Zone besetzt, dann haben die Diplomaten gebremst. Das ändert sich aber im Laufe des Jahres 1935, wo auch bei den Diplomaten im Auswärtigen Amt dann ein Sinneswandel eintritt. Der Sinneswandel hat im Grunde zwei Ursachen. Zum einen, im Herbst 1935 endete die deutsche Mitgliedschaft im Völkerbund endgültig. Also man ist zwar 1933 ausgetreten, hat damals seinen Austritt erklärt, aber nach der Völkerbundscharta gab es bei jedem Austritt immer eine zweijährige Übergangsphase, in welchem der Staat pro forma noch Mitglied war, und dieser Austritt würde dann erst wirksam werden. Und das Auswärtige Amt hat eben gesagt, ja, jetzt nach diesen 2 Jahren treten wir endgültig aus dem Völkerbund aus. Und bei ihrer Analyse des Locarno-Vertrags kamen die Diplomaten eben drauf, dass man gesagt hat, der Locarno-Pakt ist in seiner Funktionsweise eigentlich so stark auf den Völkerbund abgestellt, dass in dem Moment, wo ein Staat den Völkerbund verlässt von diesen Locarno-Mächten, der ganze Vertrag im Grunde genommen hinfällig sein müsste. Das war das, was die Rechtsabteilung im Auswärtigen Amt eben ausgearbeitet hat. Man ist damit an die Außenministerien der anderen Mächte gegangen, insbesondere wieder nach England, und hat um eine Neueinschätzung von Locarno sozusagen gebeten, aber ist dort immer wieder abgeblitzt. Die Engländer hatten kein Interesse, das Locarno-Vertragswerk in irgendeiner Form neu aufzurollen. Man hat sich eigentlich immer auf das Diktum zurückgezogen, nein, das stimmt nicht. Der Locarno-Vertrag ist unabhängig vom Völkerbund und ist weiterhin voll gültig. Und mehr wollte man den Deutschen eigentlich nicht zugestehen. Die zweite Ursache für die deutsche Diplomatie war dann aber, dass man das Gefühl hatte, so wie sich Engländer, Franzosen und auch Belgier verhalten, würden sie doch davon ausgehen, dass der Locarno-Vertrag ja schon hinfällig sei. Nämlich Frankreich, England und Belgien fingen an, so zweiseitige Bündnisbesprechungen, zweiseitige Militärbesprechungen durchzuführen, die immer einseitig gegen Deutschland gerichtet waren, die sozusagen einseitig für den Fall da waren, dass Deutschland irgendwie zum Angriff schreitet. Und das waren eigentlich immer Sachen, die diesem Geist von Locarno, wie es hieß, ja zuwider liefen. Also unabhängig vom engeren Vertragswerk 1925 gab es immer diesen sogenannten Geist von Locarno, den Stresemann und Briand und Chamberlain so hochgehalten haben. Und das hieß immer, der Geist von Locarno sorgt dafür, dass im Grunde genommen sich einzelne Mächte nicht mehr heimlich gegen eine dritte Macht verbünden würden, sondern wir sitzen immer gemeinsam an einem Tisch und versuchen gemeinsam eine Verständigung herbeizuführen. Und die Deutschen hatten eben jetzt gerade das Gefühl, 1935, 36, so um die Jahreswende, dass genau dieser Geist von Locarno eben jetzt bei den anderen Mächten nichts mehr gelten würde und man insofern sich jetzt schon einseitig gegen Deutschland verbünden würde. Und man ist eben davon ausgegangen, das können die eben nur tun, weil sie insgeheim selbst auch, genau wie die deutsche Seite, davon ausgingen, dass Locarno eigentlich schon nicht mehr funktionsfähig wäre. Und das ist die Situation, wo dann auch das Auswärtige Amt beginnt, eben einseitig auf eine Beendigung Locarnos hinzuarbeiten. Die Argumentation lautet, gut, der Locarno-Vertrag ist wohl ohnehin schon außer Kraft getreten und jetzt wäre sozusagen nur noch die entmilitarisierte Zone da als ein Ergebnis und die ja aber schon immer einseitig Deutschland belastet hätte und insofern wäre es nicht statthaft, dass man genau an dieser Stelle eben noch den Vertrag hält oder den Vertrag einhält und man könnte sich sozusagen jetzt endgültig von diesen ja, Klauseln lossagen. Das war so die Situation Anfang 1936. Resultierte dann zunächst mal nicht in einer unmittelbaren Aktion. Hitler hat sich sogar in den ersten Statements, als er von diesen Überlegungen aus dem Auswärtigen Amt erfuhr, hat sich zunächst mal gegen eine Remilitarisierung ausgesprochen. Insbesondere diese vertragsmäßigen Geschichten, ja, diese Rechtsthese, französisch-russische Beistandspakt, der Verstoße gegen Locarno, die zweiseitigen Besprechungen mit England, Verstoßen gegen Locarno, das war ihm alles zu formaljuristisch. Damit konnte Hitler nichts anfangen. 4 Wochen später schaut die Sache schon ganz anders aus. Hitler wird ungeduldig, er lässt sich von anderen Dingen beeinflussen, sage ich jetzt mal. Also zum einen kriegt er mit, dass Mussolini sich annähern möchte an Deutschland. Mussolini und Italien sind ja in Abessinien, also im heutigen Äthiopien, in so ein unschönes Kolonialabenteuer reingeraten. Man wollte sich da schnell ein bisschen Landbeute holen, auch gedeckt von England und Frankreich im Übrigen, die Mussolini auch nicht als Bündnispartner verlieren wollten. Aber die italienischen Truppen holen sich da eine blutige Nase und das Ganze läuft ein bisschen aus dem Ruder. Und Mussolini geht also zu Hitler und bietet ihm da eine nähere Zusammenarbeit an und lässt auch durchblicken, dass er gegen eine Remilitarisierung des Rheinlands nichts einzuwenden hätte. Das Gleiche hören die Deutschen eigentlich auch aus England und Frankreich. Das ist insbesondere Joachim von Ribbentrop, zu dem Zeitpunkt noch so außenpolitischer Berater von Hitler ohne offizielle Funktion. Der klappert seine ganzen Bekannten in London und Paris ab und holt sich eigentlich von den meisten tatsächlich die Rückmeldung, ja, also die entmilitarisierte Zone sei jetzt nicht so wichtig, dass man deswegen dann in einen Krieg ziehen wollte. Und das Dritte ist, dass Hitler eben, und das immer wieder beim Stichwort Propaganda, auch wieder so eine innenpolitische Parole sucht. Also das ganze Regime Hitlers, und da ist er ja sehr stark unterstützt dann von Goebbels, ist ja im Grunde auf einer dauernden Akklamation, auf einer dauernden Zustimmungserregung letztlich angewiesen. Und gerade jetzt 35, 36 und gerade auch wieder bei der rheinischen Bevölkerung war die Stimmung wohl nicht so gut. Und er sucht wieder eine Parole, eine nationale Parole, um die Deutschen wieder hinter sich zu scharen. Und da kommt ihm jetzt eigentlich die entmilitarisierte Zone sehr gelegen. Es ist so, eben die Militärs und jetzt auch das Auswärtige Amt fordern das ohnehin und sagen ihm auch, ja, also das, wir können die Zone jetzt leicht kündigen oder leicht aufsagen in einer einseitigen Aktion, denn aus unserer Sicht ist dieser Vertrag eh schon erledigt. Das Gleiche hört man eben aus den anderen Hauptstädten. Und insofern kann sich Hitler da relativ sicher sein, dass er mit diesem Coup auch relativ gut durchkommt. Was er macht, so in den letzten Februartagen, dass er das Ganze nochmal unheimlich beschleunigt und verschärft. Also es ist wohl so, dass in den ersten Überlegungen zur Locarno-Kündigung man zunächst mal von einem, ja, ich sage jetzt mal, Schritt auf dem Papier ausging. Vielleicht so ähnlich wie im Jahr davor mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht, die ja zunächst mal nur verbal verkündet wurde und zunächst mal keinen konkreten Schritt beinhaltete. Also so ging wohl auch das Auswärtige Amt zunächst davon aus, naja, Hitler macht eine Reichstagsansprache und verkündet eben diese einseitige Aufsagung Locarnos. Der Pakt ist dann beendet und dann könnte man sozusagen in einem zweiten Schritt schauen, wie es weitergeht. Das war Hitler natürlich deutlich zu wenig, weil es eben, wie gesagt, ihm zu formal juristisch war. Er brauchte im Grunde genommen diese symbolische und weit tragende Aktion, insofern er eben auf diese Militäraktion dann verfallen ist, dass man gesagt hat, nee, wir wollen an dem Tag mit der Kündigung Locarnos eigentlich Fakten schaffen und dann Truppen in die entmilitarisierte Zone schicken und die entmilitarisierte Zone dann gleich an dem Tag besetzen. Und vor aller Welt es eigentlich deutlich machen. Genau das war ja dieser propagandistische Effekt, den er gebraucht hat. Goebbels hat ja am Tag vorher, am 6. März, eine Reihe von Journalisten versammelt, hat die eingesperrt im Propagandaministerium. Die wurden dann früh in den Flieger gesetzt, ohne zu wissen, was auf sie zukommt, und sind dann im Rheinland gelandet und waren dann quasi inmitten dieser Jubelfeierlichkeiten und haben eben beobachtet, wie die deutsche Wehrmacht dann unter Jubel der Bevölkerung ins Rheinland einmarschiert und diesen deutschen Boden dann wieder aufnimmt. Das war eben das eine. Und das zweite war, dass Hitler eigentlich die ganze Aktion enorm beschleunigt hat. Also die Planungen der Militärs, sicher aber auch des Auswärtigen Amts, die standen nicht so sehr unter Zeitdruck. Die hätte man jederzeit, sagen wir mal, machen können. Hitler, als er einmal diese Idee hatte, war eigentlich, das war so seine Persönlichkeit, dann ein Getriebener. Er wollte das dann unbedingt sofort umsetzen, hat dann innerhalb von wenigen Wochen die ganze Planung an sich gerissen und hat es dann auch so durchgesetzt, hat die Entscheidungen dann auch wieder, wie es oft üblich war, natürlich ohne Rücksprache mit dem Kabinett, mit den Spitzen der Militärs beschlossen, hat es nicht in Berlin beschlossen, sondern einmal im Garmisch am Rande der Winterolympiade, dann wieder am Berchtesgaden in seinem Berghof und hat im Grunde genommen dann durch schnelle Entscheidungen das Ganze letztlich aufs Gleis gebracht und hat damit auch letztlich die anderen Mächte überrumpelt. Also natürlich wusste man in Paris und London, dass da was im Busch ist, dass die Deutschen eine Aktion vorhatten in der Zone hinsichtlich Locarno, aber sie dachten, sie hätten noch länger Zeit. Und Hitler hat daraus eben, hat sich eben nicht daran gehalten, sondern hat wieder einen seiner berühmten Wochenend-Coups geformt. Es hat eben am Samstag losgeschlagen, als zum Beispiel die britischen Parlamentarier dann traditionell in ihren Wahlkreisen sich befinden, Wochenende, und eben dann nicht handlungsfähig sind, und hat genau auf diese Verzögerung dann eigentlich kalkuliert und zu Recht, muss man sagen, darauf gehofft, dass es den anderen Ländern schwer fallen würde, in kürzester Zeit eine gemeinsame Reaktion zu fassen. Und so ging es dann auch aus. Also letztlich Frankreich, England können sich innerhalb kurzer Zeit nicht auf eine Gegenmaßnahme einigen. Das Ganze geht vor den Völkerbund und versandet da letztendlich dann auch.
Wir kennen das aus heutigen außenpolitischen Krisen. Also man hätte ja theoretisch sowas machen können wie Sanktionen oder Ähnliches, aber da konnte man sich nicht darauf einigen. Warum nicht? Warum waren da die französischen und englischen Differenzen so groß, dass man da keine gemeinsame Antwort finden konnte?
Da hilft es auf jeden Fall, auf die Locarno Konzeptionen der anderen Mächte eben zu blicken und zu fragen, welchen Stellenwert hatte da eigentlich die entmilitarisierte Zone in deren Planungen. Und dann sieht man eigentlich relativ schnell, dass ja die Zone nicht diesen immensen Stellenwert hatte, den man ihr vielleicht in der Öffentlichkeit zugeschrieben hat, sondern dass im Grunde die internen Planungen beider Mächte schon lange davon ausgegangen sind, dass die entmilitarisierte Zone keinen Wert an sich darstellen würde. Also das betrifft alle beide Mächte, die da eben entscheidend sind. Also zum einen für England war die entmilitarisierte Zone immer ein abgeleiteter Wert. Also man hat immer argumentiert, die entmilitarisierte Zone ist wichtig, weil sie das Sicherheitsbedürfnis Frankreichs berücksichtigen würde. Aber England selbst hatte kein eigenes Interesse. Und insofern haben englische Premierminister dann relativ bald erklärt, die entmilitarisierte Zone ist kein vitales Interesse Großbritanniens, für das das Königreich in den Krieg ziehen würde. Das war eigentlich relativ schnell klar. Das war internen Kreisen war das seit Anfang der 1930er Jahre klar und das wussten im Grunde genommen auch die Franzosen. Im Gegenteil, die Engländer waren eben zunehmend genervt von der Einrichtung der Zone, weil sie das Gefühl hatten, in diesem deutsch-französischen Verhältnis würde das eher ein Zankapfel sein. Wie geschildert, die entmilitarisierte Zone durften keine Truppen stationiert sein oder Truppen überhaupt präsent sein. Deutschen haben das dann aber bewusst immer wieder unterwandert durch kleine und Kleinstmaßnahmen. Franzosen waren mit ihrem Geheimdienst dann eigentlich bis zuletzt immer ganz gut informiert, was in der Zone lief und sind eigentlich jedes Mal, wenn wieder ein Verstoß vorgelegen war, nach London gegangen, haben gesagt, dieser und jener Verstoß und jetzt müssen wir doch endlich mal was machen und wir müssen die Deutschen mal in ihre Schranken weisen. Und die Engländer haben eigentlich immer nur abgewunken, gesagt, nee, also wegen einer Reichswehrkapelle, wegen fünf Musikern in Reichswehruniform werden wir jetzt sicher nicht tätig. Da muss schon ein offenkundigerer Verstoß her, aber die hat es natürlich nicht gegeben. Da hat sich Deutschland natürlich schon gehütet, da irgendwie offenkundig tätig zu werden. Und letztlich auch für die Franzosen gilt, dass die Zone in ihren militärischen Planungen zunehmend an Wert verlor. Also in den ersten Jahren, ich habe das geschildert, nach dem Ersten Weltkrieg 1920 bis 1923 war die Zone, glaube ich, ein sehr wichtiger Eckpunkt in diesem ganzen Sicherheitsgebäude, weil die Franzosen eben die Möglichkeit hatten, durch schnelle Vorstöße und sogenannte Pfandnahmen, eben Besetzungen von einzelnen deutschen Städten, die Deutschen immer wieder auf ihre Linie zu bringen. Immer wenn die Deutschen nicht bereit waren, Reparationen zu bezahlen oder sich in anderen Punkten nicht kooperationsbereit zeigten, dann konnten die Franzosen da mit einfachen Mitteln nach Deutschland einmarschieren und sozusagen durch Maßnahmen Deutschland wieder auf die Linie bringen. Das war aber die Anfangszeit. Im Laufe der 20er Jahre ändert sich die Sicherheitskonzeption Frankreich durch den Bau der Maginot-Linie insbesondere fundamental und im Kern ist die französische Sicherheitsdoktrin eigentlich dann nur noch ausgelegt auf einen Angriff auf das französische Kernland. Die Maginot-Linie schützt eben das französische Mutterland an der gesamten Ostgrenze vor einem deutschen Einmarsch, aber dieses Vorfeld spielt da zunehmend keine Rolle mehr. Und insofern ist es eigentlich fast folgerichtig, dass die französischen Militärs schon Anfang der 1930er Jahre keine Planungen mehr haben für schnelle Vorstöße nach Deutschland, eben im Rahmen von solchen Pfandnahmen, wie es dann heißt, sondern im Grunde alle Verteidigungsüberlegungen, Strategien eben immer nur diesen großen Angriff Deutschlands auf französisches Mutterland beinhalten. Und 1935, als eben dann sich so abzeichnet, die Deutschen würden früher oder später in der entmilitarisierten Zone tätig werden und eine Remilitarisierung anstreben, da versucht die französische Politik ein letztes Mal sozusagen zu schauen, ja, was können wir eigentlich machen, welchen Wert hat die Zone, wie könnten wir sie gegebenenfalls verteidigen. Und die französischen Militärs werden dann auch tätig und aktiv und sind ganz rührig, aber erklären am Ende, uns ist die entmilitarisierte Zone eigentlich egal. Wir haben keine Planungen mehr für schnelle Vorstöße. Alle unsere Planungen zielen darauf ab, das französische Mutterland zu verteidigen und alles andere spielt für uns keine Rolle. Und am 7., 8. März, als dann eben die Deutschen schon in der Zone sich befinden, kommt es dann letztlich zum Showdown. Der französische Ministerpräsident fragt den Generalstabschef ein letztes Mal so, was können wir jetzt tun, um die Deutschen wieder militärisch aus der Zone herauszukriegen? Und dann sagt der Generalstabschef oder der Chef der französischen Militärs, ja, im Grunde bräuchten wir hierfür eine Generalmobilmachung, um dann gegen Deutschland aktiv zu werden. Und das war natürlich ausgeschlossen. Also erstens befand sich Frankreich in Wahlen, also im Sommer 1936 sollten Wahlen stattfinden, mitten im Wahlkampf eine Generalmobilmachung auszurufen durch eine Interimsregierung, die da an der Macht war, das war unmöglich. Und zweitens hatte ja Deutschland die Zone mit lediglich 30.000 Mann besetzt. Also das war ja die Taktik der Deutschen im Grunde genommen, ganz auf dieser Locarno-Schiene liegend, dass man zwar Truppen in die Zone schickt, aber letztlich so zum kleinen Rahmen, dass es eben keine offenkundige Verletzung der Zone sein soll, so das Kalkül. Und dagegen aus französischer Sicht eine Generalmobilmachung ins Werk zu setzen, also das wär völlig undenkbar gewesen. Und insofern war auch hier der Wille zurückzuschlagen nicht vorhanden. Letzte Option für die Franzosen war es immer, sich an die Engländer zu wenden, die Engländer um Beistand zu bitten. Aber letztlich hat man auch da dann kein Interesse gezeigt und hat eben die Franzosen dann auch gebeten, sich doch bitte an den Völkerbund zu wenden. Es wurde dann natürlich eine Verurteilung ausgesprochen. Man hat das Ganze schon als Vertragsbruch dann gewertet. Aber man hat es nicht so gravierend angesehen, dass da eine Militäraktion gegen das Deutsche Reich irgendwie notwendig gewesen wäre.
Sie haben ja eben schon auf die propagandistische Vorbereitung und Ausschlachtung dieses Ereignisses hingewiesen. Können wir trotzdem herausfinden, inwiefern diese gezeigte Freude, dass das Rheinland jetzt wieder enger in diesen ganzen Machtapparat eingeschlossen ist, genuin war? Also hat sich die Bevölkerung auch teilweise wirklich darüber gefreut, dass jetzt das Rheinland nicht mehr entmilitarisiert war?
Ja, würde ich eigentlich schon davon ausgehen. Also wir kennen das natürlich von vielen anderen Gelegenheiten. Natürlich hat das NS-Regime sehr darauf bedacht, positive Schlagzeilen zu generieren und hat grundsätzlich auch nachgeholfen. Also wenn man denkt an diese berühmte Sportpalastrede von Goebbels 1943, das war natürlich handverlesenes Publikum und natürlich waren das Leute, die ihn dann bewusst unterstützen. Und sowas könnte man grundsätzlich auch bei der Remilitarisierung des Rheinlandes annehmen. Aber wenn man schaut auf Zeugnisse, die es gibt in Form von Tagebüchern, von Zeitzeugenberichten und so weiter, dann bekommt man doch das Gefühl, dass es da eine ehrliche Freude gab. Also ein ehrliches Gefühl, dass die Leute auf die Straßen gehen und die deutschen Truppen da mit viel Jubel empfangen und eigentlich diesen Kurs des Regimes da sehr unterstützen. Die Frage ist, ob man das natürlich dann in der Bevölkerung so umrissen hat, wie gefährlich dieser Schritt eigentlich gewesen ist. Trotz allem, da hätte man sich vielleicht dann mehr zurückgehalten, aber ich glaube, unterm Strich würde ich schon sagen, dass die Freude zu diesem Schritt, so wie er ausgefallen ist, auch überwiegt. Und ich glaube, dass gerade diese ersten Schritte, diese ersten außenpolitischen Schritte Hitlers, Stichwort Austritt Völkerbund, Verkündung der allgemeinen Wehrpflicht und dann eben die Remilitarisierung des Rheinlands, dass genau diese Schritte eigentlich ganz zentral zur Popularität Hitlers eigentlich beitragen. Natürlich hatte man auch schon in den 1920er Jahren unter Stresemann eine ganze Reihe von außenpolitischen Erfolgen vorzuweisen, aber die wurden ganz anders erkämpft und ganz anders verkauft letztendlich, als das Hitler gemacht hat. Hitler hat eben diese Außenwirkung gerade beim eigenen Volk, das war, glaube ich, ein zentraler Aspekt für ihn, tätig zu werden und genau auf diese Art und Weise tätig zu werden. Und insofern würde ich schon sagen, dass das ein großer Erfolg für Hitler gewesen ist.
Jetzt haben Sie mit dem Austritt aus dem Völkerbund und der Wehrpflicht auch schon einige Punkte genannt, die in einer Liste stehen, die oftmals dann fortgesetzt wird mit Aktionen wie dem Anschluss Österreichs oder dem Münchner Abkommen oder der Besetzung der Resttschechei. Also inwiefern ist diese Remilitarisierung des Rheinlandes einer von vielen Schritten auf den eventuellen Ausbruch des Zweiten Weltkriegs? Inwiefern ist hier schon eine Absicht zu sehen, einen Angriffskrieg, den großen Angriffskrieg Deutschlands auf Europa vorzubereiten?
Das ist genau die entscheidende Frage eigentlich, die die Remilitarisierung des Rheinlands eigentlich zu so einem besonderen Ereignis macht. Wie Sie richtig sagen, ist diese Kette ja fortzusetzen mit diesen weiteren Aktionen. Aber die Rheinlandkrise ist, sagen wir mal, in dieser Stufenabfolge doch noch mal was Besonderes. Es ist, so kann man sagen, die letzte Aktion, die sich wirklich auf deutsches Kernland bezieht. Also die folgenden Schritte sind ja dann deutlich expansiv und zielen dann eben schon viel, viel stärker darauf ab, den eigenen territorialen Machtbereich zu erweitern und hinsichtlich eines Lebensraumskriegs dann vorzubereiten. Rheinlandkrise ist die Aktion, die sich noch auf deutsches Kernland bezieht. Die Rheinlandkrise ist zudem ja so ein bisschen die letzte Aktion, wo Hitler noch Zweifel hat, würde ich sagen. Also das ist genau diese Aktion, die eben noch innerhalb dieser sogenannten Gefahrenzone stattfindet, wo Hitler sich nicht sicher sein kann, wie würden die Westmächte reagieren und wo eigentlich klar ist, wenn eine außenpolitische Reaktion, wie auch immer geartet, erfolgt, dann würde die eigene Militärmacht nicht stark genug sein, um dem irgendetwas entgegenhalten zu können. Insofern ist die Rheinlandkrise nochmal, ja, eigentlich ganz herausgehoben in der Hinsicht, dass man sagt, hier waren die Folgen eigentlich am wenigsten absehbar. Also Hitler hat natürlich schon alles so vorbereitet und so, sagen wir mal, propagandistisch auch abgefedert, dass er natürlich das Risiko eines militärischen Gegenschlags weitgehend minimiert hat. Da, glaube ich, muss man auch immer ein bisschen schauen, wie sind die Reaktionen oder die Äußerungen aus der Zeit im Vergleich zu dem, was er dann wirklich an Risiko eingegangen ist. Natürlich hat Hitler auch dann in Tischgesprächen in späteren Jahren immer wieder die Rheinlandkrise als sein wagemutigstes Unternehmen bezeichnet und hat gesagt, also das ist das Unternehmen, wo ich eigentlich am meisten ins Risiko gegangen bin, wo die Generäle gezögert haben, wo das Außenministerium gezögert hat und ich allein habe sozusagen entschieden, diesen Schritt zu gehen und ich allein habe mit meiner Sturheit, mit meiner Tatkraft, mit meinem Willen, wenn man so will, dann quasi den Erfolg gebracht. Das ist natürlich aber auch ein Stück weit Selbstdarstellung. Also nach dem, was ich geschildert habe und nach dem, was, sagen wir mal, auch die Militärs und das Auswärtige Amt wussten und natürlich auch an Hitler herangetragen haben, hat man eigentlich auf vielen Kanälen natürlich versucht, das Risiko weitgehend zu minimieren. Ich glaube, dass man sich schon relativ sicher sein konnte, dass Frankreich und England nicht kriegerisch antworten würden. Also jetzt das mit dem bekannten Sprung ins Dunkle im Ersten Weltkrieg oder Ähnlichem zu vergleichen, ist, greift vielleicht dann auch zu weit. Aber natürlich, wie gesagt, es war das Risiko da, die Wehrmacht war unfertig, es war nicht klar, was passieren würde. Und wenn sich Frankreich und England zu einer Militäraktion wie auch immer aufgerafft hätten, dann ist es wahrscheinlich wirklich so, dass das Deutsche Reich an der Stelle wenig hätte machen können. Das war bei den folgenden Aktionen, glaube ich, dann schon viel, viel anders. Die Wehrmacht war dann schon enorm aufgerüstet, gestärkt. Die Aktionen wurden dann später natürlich immer kriegerischer und ja, auch die Vertragsbrüche noch offenkundiger. Aber im Grunde genommen war dann eigentlich auch durch die Absicherung im Westen, die man ja dann ja hatte, relativ klar, dass man ungeschoren davon kommen würde. Ansonsten für Hitler war dieser Schritt natürlich auch nochmal eine unglaubliche Selbstbestätigung. Also wir kennen diesen bekannten Spruch von ihm, schlafwandlerischer Sicherheit gehe ich den Weg, den die Vorsehung mich gehen lässt und keine Drohungen werden mich davon abhalten. Das ist also ein Satz, der wohl im unmittelbaren Umfeld der Rheinlandkrise dann von ihm gefallen ist und eigentlich nochmal zeigt, wie Hitler gerade durch den Erfolg der Rheinlandkrise eigentlich aufhört, ein irgendwie berechenbarer Staatsmann zu sein. Er weiß, ob er das vorher gewesen ist, aber er hatte vielleicht noch gewisse Momente, wo er auf Berater gehört hat, wo er auch sein Kabinett mal versammelt hat, wo er gewisse Ängste noch hatte. Nach der Rheinlandkrise ist es also nicht mehr der Fall. Nach der Rheinlandkrise ist sozusagen Hitler in einem Stadium der Dauerhybris, der glaubt, alles alleine entscheiden zu können, alles besser zu wissen und sozusagen alles läuft so, wie er sich das ausgemalt hat in seinem Programm und keiner wird ihm da jemals dazwischenfunken. Dafür ist die Rheinlandkrise doch sehr entscheidende Wendemarke, also gerade im Inneren. Ob sie diese äußere Wendemarke ist, wie es immer dargestellt wurde, ist sicherlich die Frage. Wie gesagt, nach allem, was man heute weiß, ist eigentlich eine Militäraktion aufgrund der Remilitarisierung des Rheinlands schon damals ausgeschlossen gewesen. Aber natürlich ist es wahrscheinlich nicht ganz falsch zu sagen, es wäre schon die letzte Gelegenheit gewesen, Hitler ohne den großen Krieg dann auch noch zu stoppen. Also wie auch immer das ausgesehen hätte, nachdem die Franzosen jetzt keine Planungen oder keine Ideen hatten für eine kleine begrenzte Militäraktion. Aber man hätte vielleicht doch mit gewissen Maßnahmen die deutschen Truppen aus dem Rheinland wieder rausbringen können, auf Einhaltung des vertragsmäßigen Zustands pochen können, hätte vielleicht dafür sorgen können, dass Hitler auch innenpolitisch Schwierigkeiten bekommt und da vielleicht ein Regimewechsel sich abgezeichnet hätte. Ja, ist müßig da zu debattieren, aber hätte sicher kommen können. Und der letzte Punkt, dass man eben zu dem Zeitpunkt schon gesehen hat, dass auch die Rheinlandkrise letztlich die Kriegsvorbereitung dient und eben der Kriegsvorbereitung für einen großen Lebensraumkrieg im Osten, das ist natürlich ganz schwer abzuschätzen, jetzt für die Zeitgenossen. Also die Remilitarisierung des Rheinlands war den Zeitgenossen, glaube ich, zunächst und vor allem eine Revision des Versailler Vertrags. Das waren Bestimmungen, die der Versailler Vertrag den Deutschen aufoktroyiert hatte, die man loshaben wollte. Alle Schritte in dieser Richtung waren im Volk populär, waren in der Führung populär und konnte man auch gegenüber dem Ausland gut verkaufen. Dass, wie gesagt, Hitler da schon dachte an die nächsten Schritte, dass er gesagt hat, okay, wenn ich im Osten kriegerisch aktiv werden will gegen die Sowjetunion und das möchte ich dann und dann tun, dann brauche ich die Absicherung im Westen gegen Frankreich, um dann nicht in einen Zwei-Fronten-Krieg, wie es 1914 der Fall war, zu kommen. Das konnte man, glaube ich, an der Stelle nicht sehen. Also da gibt es zum Beispiel ganz interessante Zeugnisse von Diplomaten noch aus dem Jahr 1938, aus der Zeit der Sudetenkrise, die eigentlich genau andersherum argumentiert haben. Also man hatte immer gehofft, mit der Remilitarisierung des Rheinlandes würde Hitler so weit zufriedenstellen, dass er dann fortan eine defensive Politik betreiben würde, dass er sozusagen sein Kernland jetzt abgesichert hätte und dann eben nicht weiter expansiv vorgehen würde. Aber genau das war eigentlich die Fehlkalkulation. Also für Hitler war die Wiederbesetzung der Rheinlandzone eigentlich genau diese Basis, auf der er dann weiter expandieren konnte.